Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute wieder mit einer richtig spannenden Geschichte vom Pflegekind zum Unternehmer. Und wie können Menschen, die eher schwierigere Startbedingungen haben, ihren Weg gehen? Wie können sie Mut zugesprochen bekommen? Wie können sie ihr Herzensprojekt finden und an sich glauben? Dazu begrüße ich heute André Braun. Herzlich willkommen, André.
Hi, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Genau, uns freut das auch total. Und ja, wir haben uns auf das Du geeinigt, was ich richtig klasse finde. Das freut mich. Dankeschön.
Und danke auch.
Genau, und ja, du bist 18 Jahre alt und du bist ein ehemaliges Pflegekind, gell? So können wir, glaube ich, mal einsteigen.
So kann man mal einsteigen, ja.
Ja. Was magst du denn erzählen, so zu deiner Geschichte?
Du, ich kann eigentlich alles erzählen. Ist mir ganz wichtig, da relativ offen mit umzugehen. Mhm. Wo soll ich einsteigen? Einfach ganz am Anfang oder,
genau.
Oder wie wollen wir das machen?
Ja, super.
Ja, genau. Ich hatte am Anfang einen relativ schwierigen Start zu Hause mit meinen Eltern, beziehungsweise mit meiner Mutter, die war dann alleinerziehend und es gab dann zu Hause einfach diverse Komplikationen, wie man das sicherlich auch öfter kennt. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank meine Oma, bei der ich oft untergekommen bin und bei der ich mich dann oft zurückziehen konnte. Und bin dann aber mit, ich denke, so 11, 12 Jahren erstmal in ein Jugendheim gekommen und dann nach einem halben Jahr praktisch wieder zurück zur Mama. Mhm. Und dann ist es zu Hause wieder eskaliert und dann bin ich praktisch zu den Pflegeeltern gezogen, wo ich bis vor einem Jahr, 4 Jahre lang, eine sehr, sehr schöne Restkindheit hatte.
Mhm, ja, Wahnsinn. Und wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr das zusammen zu Hause entschieden? Warst du da der Motor? Wie war das, als du quasi dich entschieden hast, diesen anderen Weg zu gehen?
Also ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen Streitereien gewesen, sondern es hatte auch viel mit häuslicher Gewalt und, mhm. und einer strapazierten Stressteppich meiner Mutter zu tun. Und das war einfach zum Schluss nicht mehr schön zu Hause. Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann sowohl für mich entschieden als auch für meine Mutter dann eben auch, dass eine Einrichtung im Heim einfach gerade die beste Alternative wäre, weil ich glaube, sonst wäre es zu Hause irgendwann wirklich, wirklich eskaliert. Also es gab dann auch einfach schon mal Situationen, wo ich dann wirklich von zu Hause einfach abgehauen bin, einfach weil ich dann wirklich Angst hatte. Und ja, und das war dann einfach so sicherlich eine gemeinschaftliche Entscheidung, aber ich glaube von beiden Parteien irgendwie damals als die beste Lösung angesehen. Mhm. Und natürlich auch aus Sicht des Jugendamtes, wo ich seit ich 2, 3 Jahre alt bin, auch divers durch, also wirklich von Kinder- und Jugendpsychologe zu Kinder- und Jugendpsychologe mhm. geschleppt wurde. Ob das jetzt sinnvoll war oder ob das die richtige Methode war, sei mal dahingestellt. Mhm.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Genau. Und was hat sich dann für dich verändert in dem Moment, wo du quasi in diese Pflegefamilie gekommen bist?
Ja, also man muss dazu sagen, es war keine unbekannte Pflegefamilie. Ich selber war, seit ich 12 war, eigentlich immer mal wieder im Spielhaus, hieß das bei uns in Würzburg, mhm. so ein bisschen ein Jugendzentrum für jüngere Leute. Und da gab es die Vanessa, die Fanny ist meine heutige Pflegemama. Mhm. Ich bin ja auch eigentlich immer noch ein Pflegekind, wenn man so möchte.
Ja.
Die haben uns von Anfang an einfach sehr, sehr gemocht. Also ich bin auch, seit ich seit ich irgendwie 13 war, habe ich auf irgendwelchen Kinder- und Jugendfreizeiten als, wir haben so eine Mini-Teamer, hieß das damals, also im Endeffekt auch als Betreuer gearbeitet, ja, für die kleinen Kids und so weiter, und hatte da irgendwie schon immer ein starkes Interesse dran. Daher hatte ich eine sehr, sehr gute Connection auch zu ihr, die da die Leitung war, und habe dann auch ihren Mann immer mal wieder kennengelernt, den Hans, mein Pflegepapa. Mhm. Und irgendwann war es dann soweit, ich bin dann wieder aus dem Heim zurückgekommen, und die haben dann natürlich gemerkt, ich habe nie offen drüber gesprochen, wie es zu Hause abging. Mhm. Also ich habe nach außen immer den starken, durchaus doch auch sympathischen Jungen raushängen lassen, und war auch immer sehr beliebt, und also war schon ein doch ganz, ich glaube, ganz sympathischer Bub damals. Ja. Und und dann, als sie das rausgefunden haben, und da als das erste Mal dann auch die Erziehungsbeistandschaft vom ASD dann eben, mhm, mit denen gesprochen hatte, und dann irgendwie rausgekommen ist, ey, ja, da knistert es zu Hause, und die das dann einfach wirklich, und das war dann irgendwie schön, weil ich hatte dann auf einmal eine Person, als sie das rausgefunden hatten, mit der ich dann wirklich auch darüber sprechen konnte, als ich eben noch nicht bei der Pflegefamilie, mhm, war, bei denen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ach komm, wir können jetzt nicht zugucken, wie du ins Heim kommst, du kommst, mhm, jetzt mit zu uns, was wirklich eine, glaube ich, für die auch eine sehr große Entscheidung war, weil sie auch einfach immer selber Kinder haben wollten, was übrigens jetzt auch vor gut einem Jahr dann auch passiert ist.
Ja, Wahnsinn.
Und, mhm, genau. Und seitdem ich dann da hingezogen bin, da ist dann mein Leben praktisch auf die richtige Bahn gerückt. Ich habe dann meine Ausbildung zum Kinderpfleger, zum Erzieher gemacht, und also zum Kindergärtner, und habe dann nebenbei da mein erstes Unternehmen aufgebaut.
Mhm, Wahnsinn. Also das heißt, du hast richtig dich nochmal auch in ein pädagogisches Feld gewagt, oder?
Genau, also ich liebe, ja, die pädagogische Arbeit auch selber. Mhm. Also ich bin mit meiner Erziehungsbeistandschaft, die mich dann über 4 Jahre bei meiner Mutter begleitet hat, und dann auch noch das erste Jahr bei meinen Pflegeeltern, bin ich bis heute auch mit einem sehr guten Verhältnis. Ich habe dann ja auch 2 Jahre lang im Kindergarten gearbeitet, und habe den Job geliebt. Mhm. Genau, also ich bin da relativ verbunden, dadurch, dass natürlich auch meine beiden Pflegeeltern, muss man dazu sagen, auch beides Diplompädagogen sind. Mhm. Und dementsprechend auch der gesamte Freundeskreis von denen, ist man dann auch in so eine gewisse Richtung inspiriert worden.
Mhm. Mhm. Genau, und dann hast du ja schon angefangen, quasi erste unternehmerische Dinge zu planen, umzusetzen und so weiter. Wie fing das denn an? Das ist nämlich auch so eine spannende Geschichte. Ich habe da irgendwie was gehört von wie sagt man, Gartenzwergen.
Die FAZ hatte das, glaube ich, hat sich da selbst, ja, aufgehangen in dem Artikel. Ja, genau, also ich habe mit 8, 9 Jahren schon angefangen, tatsächlich damals zu verkaufen. Ich bin damals am Anfang zu Kick gefahren und habe da irgendwie bei Kick für 10 Cent die Restposten aufgekauft, die kurz vorm Wegschmeißen waren, die keiner haben wollte. Habe die, mhm, ausgepackt und dann weiterverkauft an der Straße, und habe das dann mit Freunden gemacht, die zu Verkaufsteams praktisch gebildet. Und also schon ganz, ganz früh, und war dann auch irgendwann in der Zauberei. Das habe ich dann, als ich zu meinen Pflegeeltern bin, auch nochmal so ein bisschen intensiviert. Mhm. Und also das war so mit 13. Und habe das dann noch ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht, habe damit auch so ein bisschen Geld verdient und bin dann aber irgendwann auf diese Schiene YouTube gekommen, mhm, und habe viel YouTube-Videos gemacht und war eigentlich schon immer jemand, der viel machen wollte. Also ich konnte nicht einfach nur nach der Schule nach Hause kommen und irgendwie zocken, sondern ich habe, ja, gezaubert, ich habe Modellbau gemacht, ich habe Sachen verkauft, dann mit YouTube-Videos angefangen, dann habe ich so videografische Tätigkeiten gemacht, bin dann, mhm, habe dann Hochzeiten gefilmt gegen Geld und so weiter.
Wahnsinn.
Und habe dann irgendwann angefangen zu überlegen, wie kann ich denn mit meinem YouTube-Kanal, der nicht so groß war, Geld verdienen. Und bin dann auf den Trichter gekommen, dass diese ganzen chinesischen Firmen, dass ich die einfach angeschrieben habe und gesagt habe, ey, schickt mir doch eure Produkte rüber. Das waren oft so 50, 60 Euro relativ günstige Produkte. Ja. Und die haben gesagt, kein Problem, schicken wir die, du machst ein Video im Gegenzug. Und danach habe ich dann die Produkte immer verkauft und habe so mein erstes Geld verdient. Krass. Und dann kamen irgendwie die ersten YouTube-Kollegen zu mir und meinten, ey, André, kannst du es vielleicht für uns auch machen? Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann zum Ende hatte ich vielleicht so 10, 15 Leute, für die ich das relativ intensiv gemacht habe. Mhm. Und Ja, und dann kam irgendwann der große Tag, wo ein damals sehr großes YouTube-Management auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey André, möchtest du nicht bei uns Praktikum machen und bei uns arbeiten? Wir finden das, was du aufgebaut hast, mega toll. Mach mal, steig bei uns ins Talent-Management ein, also praktisch in die Akquise von YouTubern und manage die dann. Das ist so ein Unternehmen, die praktisch wirklich betreut haben also für diese YouTuber, die ja doch relativ einflussreiche Menschen sind. Ab einer gewissen Reichweite gibt es ja durchaus YouTuber mit zwischen 100.000 und 10 Millionen Abonnenten mittlerweile. Und das war eben ein Unternehmen, die betreut hat. Und ich fand das total spannend und habe dann mein Praktikum gemacht. Und habe das auch ein halbes Jahr online übrigens ausschließlich gemacht. Und gab dann auch gewisse Streitpunkte mit meinen Pflegeeltern, die ja doch schon so eine gewisse linkskonservative, also eher linksorientierte Einstellung haben und diese ganze unternehmerische Ambition ein bisschen befremdlich fanden. Aber das war dann auch irgendwie okay. Und ich habe da ja erstmal nur ein Praktikum gemacht. Und ja, irgendwann habe ich dann diesem YouTube-Netzwerk, diesem Management, diesem Unternehmen vorgeschlagen, schaut mal, wir könnten unser Geschäftsfeld erweitern. Lasst uns doch vielleicht auch direkt nicht nur die YouTuber betreuen, sondern direkt auch ein Subunternehmen aufstellen, was eben der Ansprechpartner für die Unternehmen ist. Wo wir Beratungsdienstleistungen für Unternehmen anbieten und dann direkt unsere Dienstleistungen bei diesem YouTube, also diese YouTuber, die dann die Reichweiten auch verkaufen und lass uns doch für die YouTuber auch Videoschnitt anbieten und so weiter und so fort. Und das hat dann aber irgendwie, wollten sie nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es halt selber.
Krass, ja.
Gab nur ein großes Problem. Erstens war ich 14.
Ja.
Und zweitens war ich eben ein Pflegekind von, wie schon erwähnt, linksorientierten Pflegeeltern, die keine Ahnung von Unternehmertum hatten.
Ja.
Und und so hat es dann aber angefangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einen Businessplan zu schreiben, zugegebenermaßen ziemlich pessimistisch, aber mit Absicht, die Zahlen extra klein gehalten, dass die Pflegeeltern keinen Herzinfarkt bekommen. Ja. Und hab das dann irgendwie durchgeboxt, dann noch eine Genehmigung von der IHK, vom Lehrer, vom Direktor, von meinen Pflegeeltern nach langer Diskussion auch eine Genehmigung bekommen, eine Stellungnahme und hab dann so vom Familiengericht irgendwann die Genehmigung zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts U18 erhalten.
Mhm. Ja, irre. Aha, genau, ja. Weil da sind die Hürden ja groß in Deutschland, gell, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Ja, leider. Mhm. Aber es geht. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Und es ist machbar. Und so habe ich dann praktisch angefangen, da meine ersten Euros zu verdienen. Und hat sich dieses Unternehmen innerhalb von 2,5 Jahren zu einem sehr großen Unternehmen auch entwickelt, kann man sagen. Wir waren schon in Deutschland auch mit die Nummer eins eigentlich im YouTuber-Markt für gerade kleinere YouTuber, also wir hatten viele kleine YouTuber, hatten die eigentlich alle und das war so ein bisschen unser Markt und das haben wir dann gemacht und das habe ich dann aber nach 2,5 Jahren betrieben. Wir waren dann auch echt einige Mitarbeiter, also es gibt so Zahlen, so zwischen 70 und 130 Mitarbeiter, man muss dazu sagen, wir waren aber auch eher ich nenne es immer ein gut organisierter Kindergarten, statt ein gut organisiertes Unternehmen. Also das war schon nicht so professionell dort alles, auch wenn es da außen auch so gewirkt hat. Und das habe ich aber auf jeden Fall letztes Jahr im März dann für ziemlich gut Geld dann auch verkauft.
Ja, irre. Mhm. Sag mal, und das hört sich ja, wenn ich dir so zuhöre, da hört sich das für mich unheimlich dynamisch, spritzig an und mit unheimlich viel Energie. Woher kommt denn so diese Fähigkeiten, die man dafür braucht? Woher kommen die? Was würdest du sagen? Hattest du die immer schon irgendwie in dir? Und vorhin habe ich ja auch gehört, vielleicht nochmal so auch als ein anderer Gedanke, dass es total gut sein kann, wenn man sich Menschen sucht, die man sich anvertrauen kann, wenn die eigenen Bedingungen nicht so gut sind. Also das hat anscheinend ja auch geholfen, was sozusagen zu lösen. Also zwei Fragen, nämlich welche Fähigkeiten spielen da so rein, woher hast du die? Und die andere, welche Bedeutung hatten diese Menschen für dich?
Also ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass man diese Menschen hat, denen man sich anvertrauen kann. Bei mir war das im ersten Schritt eben meine Oma, die immer für mich da war, väterlicherseits. Und auf der anderen Seite aber auch eben dann zum Beispiel Hans und Vanessa. Und das gibt einem gerade, wenn man in einer doch relativ, ich drücke es mal positiv aus, dynamischen Familiensituation ist, so ein bisschen eine Zuflucht und auch einen gewissen Anker und einen gewissen Ort des Vertrauens. Und das ist relativ wichtig, wenn man halt sagt, man möchte jetzt diesen Schritt irgendwie gehen und sich was wagen, weil es ist ja schon risikoreich. Also ich sage immer, da gehört viel Disziplin dazu, Unternehmer zu sein und vor allem auch Unternehmer in so jungen Jahren zu sein, weil ich war ja immer ein sehr beliebter Typ, aber war auch immer Schulsprecher und Klassensprecher und viele Freunde und so. Aber wenn du dann auf einmal anfängst, mit 14 Unternehmen zu gründen, dann ist es halt schon so, dass du viele dumme Sprüche gedrückt bekommst. Ne? Also auch auf seitens deiner Mitschüler und hier und da, gerade wenn es noch kein erfolgreiches Unternehmen ist. Also wenn du halt am Anfang gründest, dann bist du nicht erfolgreich und das wirst du in der Regel auch die nächsten 2 Jahre nicht sein. Und das ist, also gerade vor allem, wenn es eben dein erstes Unternehmen ist. Und da muss man halt ein hartes Fell haben und man muss halt dumme Sprüche akzeptieren die damit umgehen können. Und wenn man dann eben vertrauensvolle Personen hat, mit denen man überhaupt so sprechen kann, so, dann ist das noch viel weniger ein Problem. Aber vielleicht auch auf die erste Frage zurück, was für Fähigkeiten braucht man? Ich glaube, Durchhaltungsvermögen ist mit das Wichtigste. Also weitermachen, auch wenn es aussichtslos erscheint. Und ich kann gar nichts mehr erzählen. Also ich habe ja heute ein neues Unternehmen, was auch jetzt mittlerweile, glaube ich, wir sind jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und doch auch, glaube ich, schon sehr erfolgreich. Und habe da ja Gott sei Dank meinen besten Freund und Geschäftspartner auch mit dabei. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu. Mhm. Aber das ist einfach, da hat man auch eine Vertrauensperson. Aber auch ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Situation hatten, wo wir in einem Jahr jetzt alleine schon mit diesem neuen Unternehmen, obwohl wir beide schon unternehmerische Erfahrungen haben, schon wirklich auch viel, viel Geld gemacht haben, viel Erfahrung gesammelt haben, trotzdem vor dem Punkt standen, bestimmt schon 150 Mal in einem Jahr, also durchschnittlich jeden zweiten Tag, zu sagen, ey, wir lassen das. Und das ist, glaube ich, dann ganz wichtig zu sagen, nein, wir lassen es nicht. Wir beißen jetzt die Zähne zusammen und machen weiter. Und das ist das Allerwichtigste. Und gerade wenn man schon in einer schwierigen Situation ist und bei Pflegeeltern ist und so weiter, gerade dann musst du ein wahnsinnig, wahnsinnig starker Mensch sein, um sowas auszuhalten. Aber, und das ist das Schöne, das kann jeder. Jeder, der irgendwie diese eine Ambition hat und dieses eine Ziel verfolgt oder dieses eine Ding, was einen glücklich macht. Das muss ja gar nicht die unternehmerische Fähigkeit sein. Das kann ja auch sein, ich will Fußballprofi werden oder ich will jetzt unbedingt die Ausbildung schaffen. Ich will unbedingt mein Abitur schaffen. Ich will unbedingt das und das schaffen. Wenn man dieses eine Ziel hat, dann muss man sich da halt voll drauf fokussieren. Und wenn man Menschen hat, die einen dabei unterstützen und mit denen man darüber sprechen kann, umso besser. Und das müssen ja gar nicht die Pflegeeltern sein. Das kann ja auch ein guter Freund sein. Das kann auch die Tante sein oder wer auch immer. Aber das ist doch, glaube ich, schon relativ wichtig. Und da muss man manchmal auch einfach ein bisschen proaktiv sich vielleicht auch die Menschen suchen, die man sich da anvertrauen kann.
Also das heißt quasi, so, du sagst ja drei Sachen, nämlich Menschen sind total wichtig, gewesen, dass du da Ansprechpartner hattest und Vertrauenspersonen quasi, auch wenn du die vielleicht in mancher Hinsicht auch von Dingen überzeugen musstest.
Ja, selbstverständlich.
Genau, was auch, glaube ich, normal ist.
Was auch gut und wichtig ist. Weil daran wächst du. Ich habe daran gelernt, meine Pflegeeltern haben damals gemeint, André, was ist denn das Geschäftsmodell? André, was ist denn das? Die haben kritische Fragen gestellt, die ich auch gebraucht habe, auch in dem gesamten ersten Jahr, um andere Leute davon zu überzeugen, von genau diesen Fragen.
Genau, die kommen ja auch gerade, wenn man noch so jung ist, gell, denke ich.
Nein, selbstverständlich.
Wie du es vorhin schon angedeutet hast, genau. Und dann habe ich gehört, man braucht ein dickes Fell.
Ja.
Gell? Da hat sicherlich deine Geschichte auch zu beigetragen, würde ich mal sagen.
Sicherlich, ja. Eine gewisse Selbstständigkeit hat sich da automatisch dann irgendwann draus resultiert, ja.
Genau. Und dann Durchhaltevermögen. Gell? Ja. So als und dann im laufenden Prozess auch Menschen, mit denen man quasi die Fragen, die man hat und auch die Gedanken, die man sich macht, die Sorgen und so weiter gut teilen kann. Also da hast du ja deinen Kompagnon angedeutet.
Genau, also das ist ganz wichtig. Also ich glaube gerade, um das jetzt vielleicht auch nochmal kurz auf dieses unternehmerische Thema jetzt auch nochmal zu fokussieren, das ist super wichtig, auch gerade in jungen Jahren. Ich habe den Marco kennengelernt nach dem Verkauf von Five, also von meinem ersten Unternehmen, und kenne den Dude jetzt seit 1,5 Jahren. Und es gibt keinen Tag, an dem wir uns nicht persönlich gesehen haben. Und der erste Tag, wo wir uns gesehen haben, das war, glaube ich, das war schon das erste Mal, wo man jemanden getroffen hat, der genauso tickt wie man selber. Und das ist, wenn man das gefunden hat, dann hat man es wirklich geschafft. Also das ist schwierig, und ich glaube, sowas gibt es auch nicht so oft, weil, also ich bin auch mit zum Beispiel mit seiner Mutter, das ist praktisch wie meine Mutter. Das ist, ich bin da jeden Tag, wird da gekocht und hätte ich jetzt nicht mittlerweile, weil ich ja auch gerade wirklich einfach früh hier um 6 losgehe und abends um 2 nach Hause komme, nachts, da hätte ich nicht jemanden, der jetzt hier auch Wäscheservice betreiben würde, dann würde sie auch meine Wäsche waschen. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne. Und dass, wenn man das gefunden hat, dann hat man gewonnen.
Genau so. Das erinnert mich nochmal auch, was du zu deinen Pflegeeltern gesagt hast, nämlich, dass man Menschen findet, mit denen man einen guten Draht kriegt, so eine Seelenverwandtschaft, gell?
Ja.
Und
ja.
Das scheint eine wichtige Wendung in deinem Leben gegeben zu haben, um auch sozusagen dann mit Mut voranzugehen. Ja,
absolut.
Und das scheint jetzt so quasi die Mutter von deinem Kompagnon auch eine Rolle zu spielen, gell? Das, und er natürlich auch. Ja.
Natürlich, also die ganze Family dann auch. Also ich meine, ich bin dann ja auch relativ jung, mit 17 dann hier aus nach Frankfurt gezogen, ja. In den Omniturm. Das ist ein wunderschöner Turm hier in der mitten in der Innenstadt.
Ja, super.
Der einzige Wohnturm auch in der gesamten Skyline, wo man drin, also der einzige Turm in der Skyline, wo man auch wohnen kann. Und das war für mich natürlich damals ein Riesenschritt, und das war auch, das sieht man dann oft irgendwie jetzt, der 18-Jährige, der irgendwie in einer Wohnung wohnt, die relativ teuer ist, aber dass da eben halt sicherlich auch 5 Jahre harte Arbeit hinterstecken, das sehen dann halt oft dann die wenigsten. Und aber ja, das war halt damals für mich einfach toll, weil ich bin dann hier nach Frankfurt gezogen, in doch relativ, ich sage mal, im Omniturm wohnt ja auch ein gewisses Klientel, und da war es einfach schön, auch eine gewisse Bodenständigkeit zu haben seitens Markus Familie, ne? Also jemanden, der eben auch, oder man braucht auch Freunde, die in Anführungszeichen noch normal leben. Aber auch wenn ich das tue, ich wohne ganz gut, ich fahre auch mittlerweile ein ganz tolles Auto und ich gehe auch viel essen und so. Es ist natürlich einfach auch resultiert daraus, wie viel man halt arbeitet. Aber man braucht halt trotzdem die Menschen, oder manchmal erwische ich mich dabei, wie ich halt einfach auch darauf keinen Bock habe, weißt du? Dann willst du irgendwie mal einfach 3 Wochen nur nach Würzburg und da einfach ein normales Leben in Anführungszeichen führen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da gibt Markus Mutter auch schon einen großen Teil, weil das halt eine Nahbarkeit an einem normalen Leben ist, keine 3 Minuten vom Omniturm. So, und
ja, super.
Ja, das ist ganz wichtig.
Das ist ein tolles Stichwort, Nahbarkeit am normalen Leben. Ja, wenn man dann sozusagen dann so eine steile Karriere auch macht letztendlich, dass das eben auch einem Halt gibt.
Muss es, ja, muss es, absolut.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Und dann hast du ja noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, also, und das fand ich auch so toll, wie du es so ausgedrückt hast, nämlich, dass es nicht um, was weiß ich, Unternehmertum alleine geht, sondern darum, dass man Ziele in seinem Leben hat, gell? dass das ein wichtiger Punkt ist und dass du dir das ja auch immer wieder schon früh Ziele gesucht hast und dass du dazu auch andere Menschen und auch Pflegekinder ermutigst, sich Ziele zu suchen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich bin jemand, ich könnte nicht ohne Ziele. Also Ziellosigkeit ist für mich das Größte, das Schlimmste, weil gerade ist mein Ziel, das ist ein bisschen groß, aber es ist, glaube ich, ich bin manchmal einfach ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich arbeite einfach so lange dran, bis ich es dann schaffe. Und gerade ist unser Ziel, das ist auch schön. Ich habe ein großes Ziel, was ich gerade mit meinem besten Freund, mit meinem Geschäftspartner, mit dem Marco zusammen verfolgen kann. Es ist ja Europa zu verdigitalisieren mit dem Unternehmen. Und das ist schon eine Sache, die einen dann jeden Morgen früh aufstehen lässt und auch eben zulässt, dass man mal gerade an einem Projekt wie jetzt, wo wir gerade eine neue Corona-App entwickeln, die uns allen das Leben wieder ermöglicht. Muss man sich vorstellen, wie so eine Green Card mit einem negativen Test oder einer Impfung kann man wieder überall reingehen, in Geschäfte, in Restaurants und so weiter. Und dass man da einfach mal 3 Wochen am Stück irgendwie 20 Stunden am Tag arbeitet, das schafft man nicht, wenn man kein Ziel hat. Und das kann man auf ganz viele andere Lebenssituationen abwenden, ob das jetzt ein Abitur ist oder was auch immer. Also das ist schon sehr, sehr wichtig und war für mich auf jeden Fall immer ein großer Anker im Leben.
Ja, ihr schreibt das so toll auf eurer Homepage, das würde ich gerne mal vorlesen.
Sehr gerne.
Da schreibt ihr nämlich, mein aktuelles Ziel, die Medienbranche revolutionieren und Europa digitalisieren. Dazu braucht es disruptive Innovationen und keine Lösungen von der Stange. Veraltete Strukturen, fehlende bis schlechte Kommunikation und sich ziehende Lieferketten sind oftmals das Problem. Mit Bluetooth Media stelle ich mich diesen Herausforderungen und will etwas Neues schaffen. Wow.
Ja, das ist tatsächlich ein schönes Zitat. Daran sehe ich, das ist, glaube ich, gerade 2 Monate alt und hat sich bei uns sogar von, wir haben schon mittlerweile wieder ein ganz anderes Ziel ist dasselbe, aber wir formulieren es mittlerweile sogar schon wieder ganz anders. Und ich glaube, das zeigt auch unsere Unternehmensdynamik. Also uns geht es seit Darken, Marco und ich, und seit einem Jahr gibt es das Unternehmen. Und wir haben angefangen mit einer Social Media Agentur, dann irgendwann Webseiten, dann irgendwann App-Entwicklung. Und heute ist eben genau dieses Ziel, was du gerade auch vorgelesen hast. Ne? Also der europäische Accelerator zu werden, im Endeffekt, für Digitalisierung und Digitalisierung in Europa jedem zugänglich zu machen. Egal ob Milliardenkonzerne oder Friseur mit 20.000 Euro Umsatz im Jahr. Und das ist ganz wichtig und daran arbeiten wir, daran arbeitet gerade ein großes Team und das ist einfach schön zu sehen und ja.
Ja, toll. Genau, wir haben ja schon so ein bisschen geguckt, wo kommt der Mut, das Zutrauen zu sich selbst, die Freude am Aufbau an etwas Neues her. Was mich nochmal interessieren wird, also, und das spüre ich jetzt auch gerade im Gespräch zwischen uns, du hast ja auch echt trotz der Geschichte oder vielleicht auch gerade wegen, das weiß ich gar nicht genau, so eine emotionale Stärke und das kommt auch so rüber. Also, und man braucht ja da auch einen langen Atem und viel Energie und so weiter. Was würdest du sagen? Also, woher kommt das? Also, da muss ja irgendwie eine tiefe Überzeugung sein, das packen wir.
Das packe ich. Ja, also woher das genau kommt, kann ich nicht sagen. Also du hast gerade schön formuliert, vielleicht, also trotz deiner Geschichte oder gerade wegen deiner Geschichte. Und das ist eine Sache, an der ich relativ oft drüber nachdenke, weil ich es gibt einen für mich sehr wichtigen Menschen, der auch unternehmerisch sehr erfolgreich ist, aber auch einfach ein super Typ gewesen ist, leider jetzt vor einem halben Jahr an Covid auch verstorben. Und der Frank hieß er. Und Frank hat immer gesagt, wenn man dann darüber nachgedacht hat und die Andrea, also ich habe dann natürlich auch oft mit ihm drüber gesprochen und so, ja, wie wäre das denn gewesen? Hätte ich vielleicht eine normale Kindheit gehabt, in Anführungszeichen, und wäre vielleicht cooler gewesen. Dann meinte er auch, ja, Andrea, erstens kannst du eh nichts dran ändern und zweitens, ich glaube, gerade deswegen bist du so ein toller Mensch oder so ein Mensch, wie du es heute bist. Und ich glaube, das ist auch viele Schicksale abwendbar. Ne? Also wichtig ist einfach, dass man genau das, was man eben hat, wertschätzt und in einer gewissen Weise und auch wenn es manchmal schwerfällt oder vielleicht auch in der aktuellen Situation einfach nicht wertschätzbar ist, weil es einfach eine Scheißsituation ist. Irgendwann wird man an den Punkt kommen, wo man, und das ist vielleicht ein Jahr später, das ist vielleicht 10 Jahre später, das weiß ich nicht, so alt bin ich leider nicht, wird der Punkt kommen, wo man dem, was da passiert ist, in einer gewissen Weise auch dankbar ist, weil es sich vielleicht vorsichtiger gemacht hat, weil es sich emotional gestärkt hat, weil du deswegen Menschen kennengelernt hast, die dann in einem späteren Zeitpunkt deines Lebens eine essentielle Rolle spielen. Und so wie ich das immer, also auch wenn eine Tür irgendwo zugeht, es wird schon gut, weil irgendwo geht eine neue Tür auf. Und daran ändern kann man in den wenigsten Fällen was. Und statt sich eben darüber zu philosophieren, wie es eventuell hätte sein können, wollen, werden, sollte man lieber darüber nachdenken, wie man einfach diesen neuen Aspekt selbst proaktiv gestalten kann.
Ja, total spannend. Ja, und ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit drin. Also auch zu gucken in der Rückschau, was konnte ich denn aus welchen Entwicklungen sozusagen für mich ziehen? Was war da sozusagen der Vorteil aus, also für heute? Und diese Proaktivität weiter zu behalten. Also immer ja, aufmerksam zu sein dafür, wo geht eine neue Tür auf, wie du es gesagt hast.
Ich glaube, das ist oft, natürlich gehört eine gewisse Aufmerksamkeit dazu, eine gewisse Aufmerksamkeit, Situationen zu erkennen und sie dann auch zu nutzen. Also es ist schon wichtig, wenn man sieht, dass eine Tür aufgeht, dass man auch durchgeht, ne? Und nicht nur drüber nachdenkt, wie könnte es denn auf der anderen Seite der Tür sein. Und manchmal ist es auch so, dass man vor einer Tür steht und sich denkt, wie könnte dahinter sein und die Tür ist zu und dann musst du sie halt eintreten. Also es ist schon oft so, dass du vor einer manchmal wird dir eine Situation in die Wege gelegt und du lernst jemanden kennen. Bei mir war das der Oliver Stolz, zum Beispiel, der jetzt, um das mal aufs Unternehmerische wieder zurückzuholen, der mich in eine ganz andere Welt der Kontakte eingeführt hat. Seit ich den Olli kennengelernt habe, habe ich den Stefan kennengelernt, und durch den Stefan habe ich den Christian Lindner kennengelernt und dadurch habe ich habe mittlerweile ein sehr, sehr, sehr gutes Netzwerk und das ist alles nur dadurch entstanden, dass ich eine Person kennengelernt habe und dass ich Wahnsinn, mit dieser Person an diesem Abend noch Abendessen gegangen bin, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte. Und das ist genau das. Das ist zum Beispiel ein Learning, was ich mir gesetzt habe, wo ich auch mein Partner zum Beispiel, der sortiert immer aus, ja, André, guck mal, soll ich mich jetzt mit dem wirklich treffen, der mir gerade auf LinkedIn, also mein Geschäftspartner, hat mir gerade auf LinkedIn geschrieben, der will mal mit mir essen gehen und mich kennenlernen und irgendwie mir sein Business vorstellen. Ey, ganz ehrlich, sorry die Ausdrucksweise, fuck off, ob das jetzt der 19-jährige Studi ist oder ob das Angela Merkel ist, mach's einfach. Mhm. Also das ist eine Sache, die ich, wenn ich die Zeit dafür habe, natürlich jetzt gerade ist es einfach schwer, aber wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich jede Situation, um mit jedem Menschen essen zu gehen, mich den kennenzulernen, weil ich habe, und das ist ein ganz großes Learning in meinem Leben gewesen, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der mich nicht weitergebracht hat. Ist so. Also es ist dieses Thema Relationing, ne? Nicht nur dieses Thema Netzwerken, sondern wirklich dieses Thema Beziehungen aufbauen, das Thema Beziehungen halten. Und das ist echt so. Also ich kann niemanden in meinem Leben sagen, den ich kennengelernt habe, der mir nichts gebracht hat. Und
ich fand es so genial, als ich vor anderthalb Wochen bei euch angerufen habe, wie ich quasi dich direkt an der Strippe hatte, gerade rübergereicht von deinem Kollegen und wie unkompliziert das war und wie offen du warst sozusagen auch für dieses Thema jetzt, was wir so miteinander haben, was können auch Pflegeeltern und Pflegefamilien und Pflegekinder sozusagen daraus lernen und das ist einfach toll, also ich kann das bestätigen, was du über dich beschreibst, genauso habe ich das erlebt, so gehst du auch bist du auch mit mir umgegangen sozusagen, richtig toll. Ja, es war ganz leicht.
Das freut mich sehr. Ja, das ist auch, das ist wichtig. Also wenn du das nicht tust, dann ist es so, dass du viele Türen siehst und erleben könntest, aber du sie nicht nutzt. Und wer weiß, was aus dem Gespräch heute noch entsteht. Eventuell trifft man sich oder in einem halben Jahr gibt es irgendeine Synergie oder vielleicht auch nicht. Und dann hat man einfach nur jetzt hier viele Pflegeeltern, Pflegekinder erreicht, die man vielleicht ein bisschen gut gemacht hat. Und alleine das reicht aus, um dass ich das als einen positiven Connect hochgradigen positiven Connect übrigens verbuche im Endeffekt.
Ja, genau, so geht es mir auch. Ja, toll. Sag mal, wenn ich das fragen darf, was mich noch interessiert, was machst du denn sozusagen wie eine ganz normale 18-Jähriger oder 18-Jährige? Genau. Wo bist du 18, sag ich mal, platt? Also,
Nee, das ist eine gute Frage. Die Frage stellen mir oft auch meine Freunde so ein bisschen. Mhm. Aber man muss ja sagen, dass wir seit 1,5 Jahren oder jetzt 1 Jahr 18-Jährige schwer 18-Jährige sein können. Mhm. So, das ist einfach so. Also ich bin jetzt 18 geworden und ich kann halt nicht mich im Club zusaufen.
Ja.
Muss es auch nicht sein, aber kann ich gerade auch nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich bin mir sicher, ja, und sobald die ganze Geschichte halt wieder funktioniert, dann werde ich mich sicherlich auch den einen oder anderen Abend mal in einem Club mit Freunden treffen. Und das hat man auch schon man hat das auch im Sommer gemacht. Also ich könnte jetzt der heilige Scheinengel sein und sagen, ja, seit März 2020 habe ich die Kontakte komplett gemieden, was natürlich nicht das so ist und das kann mir auch keiner erzählen. Wir hatten letztes Jahr im Sommer, war dieser Lockdown gelockert. Wir hatten alle die Hoffnung, dass das bald wieder vorbei ist und haben uns auch wieder mehr getroffen mit Leuten. Und da war das natürlich auch so, da haben wir hier auch gefeiert und da hatten wir hier auch Spaß. Und ich glaube, das ist genau das. Und wenn ich mich hier mit 3 Freunden treffe, wenn jetzt gerade kein Lockdown ist und ein Kontaktbeschränkung auf 2 Personen oder 1 Person, dann treffe ich mich auch mit denen hier und wir trinken mal was zusammen oder wir gehen einfach mal Fahrrad fahren oder natürlich auch mit Thema Freundin, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Mhm. Das sind alles schon so Sachen, die ich auch habe. Ehrlicherweise mehr im Sommer als im Winter. Mhm. Also im Winter bin ich dann oft jemand, der aktiv viel produktiv arbeitet. Aber im Sommer bin ich viel draußen, viel mit Freunden. Ich fahre sehr viel Wakeboard.
Oh, cool.
Also das ist Wasserski nur auf Snowboard praktisch.
Ja. Ja.
Und das fahre ich ziemlich viel. Mein leiblicher Vater hat eine Wakeboard-Anlage in Tulva, das ist bei Bayern in Unterfranken, in der Rhön. Und da bin ich eigentlich im Sommer fast jeden Tag anzutreffen und und ansonsten halt einfach Spaß haben und auch mal mit Freunden treffen. Ist natürlich schwierig, ne? Also der klassische Alltag bei mir sieht halt so aus, gerade jetzt im Winter ist schon oft so, dass man halt von früh bis abends nicht mit 18-Jährigen, sondern halt 40, 50-Jährigen rumschlägt. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Ich mag das sehr gerne. Und das ist vielleicht für viele auch sehr befremdlich. Ich habe auch viele 30, 40-jährige Freunde, ne? Und das ist auch okay. Aber das tue ich als ganz 18-Jähriger. Viel Wakeboard fahren, viel draußen sein.
Ja, wir haben ja in Marburg haben wir auch eine riesen tolle Wakeboard-Anlage.
Kenn ich. Sehr, sehr cool. Also Marburg ist eine sehr, sehr, sehr schöne Anlage.
Ja, genau. Ich frage ja meine Gäste und ich kann wirklich jetzt schon sagen, ist so inspirierend mit dir. Wahrscheinlich könnte ich noch eine Stunde weiterreden oder wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Richtig toll. Genau, ich muss immer gucken, so wie lange wollen Hörerinnen und Hörer auch zuhören sozusagen.
Na klar.
Genau, von daher die Frage vielleicht mal so, was würdest du denn gerne Pflegeeltern sagen, vor dem Hintergrund auch deiner Erfahrung als Pflegekind natürlich, aber auch vor dem Hintergrund, dass du ja heute Unternehmer bist. Was würdest du Pflegeeltern gern mit auf den Weg geben? Und dann frage ich auch nochmal gleich, was würdest du Pflegekindern gern mit auf den Weg geben?
Ja, ich glaube, Pflegeeltern, was kann man denen auf den Weg mitgeben? Das ist echt schwer. Mhm. Ich glaube, dass es für alle eine ungewohnte, also gerade wenn man das erste Mal Pflegeeltern wird, dann ist das erstmal ein großes Dankeschön, glaube ich. Alleine, dass es Menschen gibt, die da so eine Initiative ergreifen. Und ich weiß, dass das für ein Kraftakt ist, bis man mal ein Pflegekind bekommt. Mhm. Und auch wenn man an sich eins in Anführungszeichen aussucht oder wie das bei uns war. Ich weiß, dass das für ein harter Akt für Hans und Vanessa war, zum Arzt zu gehen, die ganzen Bescheinigungen einzuholen. Mhm. Danke dafür, haltet durch. Es wird sich lohnen. Und ich glaube, die erste Zeit mit dem neuen Pflegekind ist schwer. Also man wird auf einmal Eltern, man wird unter Umständen Eltern mit einem 10-jährigen Kind, was 10 Jahre lang andere Erfahrungen gemacht hat, mit dem man 10 Jahre lang nicht zusammengelebt hat. Und auf einmal ist es in der Wohnung, wo man vielleicht auch als Paar irgendwie schon 10 Jahre verheiratet ist und immer alleine gewohnt hat. Und das ist sicherlich befremdlich, aber ich kann sagen, dass es genauso befremdlich auch für das Kind ist, was überhaupt nicht negativ gemeint ist.
Genau.
Es ist eine Findungsphase.
Richtig.
Gerade diese Findungsphase ist so unfassbar wichtig für die spätere Beziehung. Und bei mir war es so, das war wahnsinnig schön, als ich mit meinen, ich kann mich da wirklich noch genau dran erinnern, ich bin bei meinen Pflegeeltern gewesen und wir sind einfach zusammen in die Stadt gegangen im Sommer. Wir waren ein Eis essen. Wir sind zusammen in den Modellbauladen gegangen mit dem Hans. Wir haben dann beide angefangen, da irgendwie so Modellbausachen zusammenzubauen. Und alleine das, diese gemeinsame Aktivität, das gemeinsame Inliner-Fahren, das sind Kleinigkeiten, die aber oftmals bei Pflegekindern so ein unfassbare Erinnerungen schaffen. Und ich werde das nie vergessen. Also das ist, ich kann mich an diesen Tag, wo wir Inliner fahren waren und an den Tag, wo wir am ersten Tag, wo wir in der Stadt waren und Eis gegessen haben und an den ersten Tag, wo ich mein neues Zimmer bekommen habe, ich kann mich da genau dran erinnern. Und das war für mich ein Highlight. Ich war nie irgendwie essen mit meinen Eltern oder so. Ich war mit meiner Mutter kein einziges Mal im Restaurant. Das weiß ich nicht. Und doch, ich hatte letztens war ich mal mit ihr essen, aber und das war ein Highlight. Und an die Pflegekinder, und das sollte man vielleicht einfach schätzen und auch abwarten. Und es kommt, dass es sich familiar anfühlt. Und es dauert vielleicht ein halbes Jahr, aber es kommt. Und den Pflegekindern, glaube ich, macht den Pflegeeltern nicht allzu schwer. Auch für die ist es schwierig und auch für euch ist es schwierig. Und versucht nicht auf Krampf irgendwie als eine künstliche Familie oder Beziehung zu simulieren, sondern seid ehrlich zu denen. Und wenn sich was komisch anfühlt oder nicht richtig anfühlt, dann redet mit denen und sagt denen das, weil ganz sicherlich fühlt es sich auch für dich komisch an. Das ist ganz wichtig, diese offene Kommunikation, und die ist euer Leben lang wichtig. Nicht nur in der jetzigen Situation.
Ja, das hast du super toll beschrieben, weil wir sagen auch immer, das ist für das Kind eine fremde Welt erstmal, aber für die Pflegeeltern auch kommt ja ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, so wie du es ausgedrückt hast.
Genau, richtig.
Und dann entwickelt man sich gemeinsam, und dann fand ich so toll, wie du beschrieben hast, das geht über den Alltag, also über gemeinsame Aktivitäten, auch einfach das Leben zusammen lernen. Und wir sagen immer, Familien entwickeln sich als Pflegefamilien, die sind keine von Anfang an. Und wahrscheinlich ist es bei den Kindern auch so, die entwickeln sich auch dahin, dass sie sozusagen in einer fremden Familie ganz gut leben können und dann auch was schaffen können, so wie das bei dir der Fall war.
Absolut. Und das ist für die das A und O. Also es ist für die einfach wichtig, dieses Zusammenwachsen, und dass jetzt nicht auf Knopfdruck verlangt wird, dass man vielleicht den auch gerade, also ich kann das ja aus Perspektive, dass ich bin ja Eltern in die Pflegefamilie gekommen. Bei kleinen Kindern, was ja sicherlich auch oft der Standard ist, ist es ja nochmal was anderes. Aber ich habe Hans und Vanessa, ich nenne sie bis heute nicht Papa oder Mama, weil es ist halt nicht mein Papa oder meine Mama. Es ist so. Es sind sehr wichtige Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die sicherlich auch eine Elternrolle tragen. Aber es war nie so, dass man das verkrampft irgendwie jetzt sagen muss. So.
Genau.
Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, auch wenn die ersten 3 Wochen wird es sich nicht anfühlen wie eine Familie. Das ist so. Ja. Aber es kommt.
Es kommt, ja. Und das ist das Wichtige. Es kommt. Hey, André, also ich grinse über beide Ohren hier jetzt gerade. Das hat so Spaß gemacht, jetzt mit dir zu sprechen. Und ich finde, du kommst so authentisch und lebendig und so voll Energie rüber. Ist richtig, richtig toll. Und ich glaube, du konntest gerade auch mit deiner Geschichte und auch mit dem, was du gerade nochmal gesagt hast, richtig viel Mut machen. Und natürlich auch mit dem, deinem Unternehmergeist, sage ich mal. Damit machst du, glaube ich, auch vielen jungen Menschen Mut, egal ob die jetzt Pflegekinder sind oder eben auch anderen jungen Menschen. Du kannst da ein echtes Vorbild sein. Toll.
Vielen Dank. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf und danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, wir haben zu danken. Herzlichen Dank, André. Dann mach's gut und viel Erfolg dir. Ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.